Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ja, herzlich willkommen zur 7. Ausgabe.
Ist das die 7. Ausgabe?
Christian, ja, ich habe nochmal nachgeguckt.
Ach so.
Das ist tatsächlich die 7. Ausgabe des Podcasts Staat, Sex, Amen.
Ich wollte dich auch nur nochmal so, ich wollte dich mal so Trump-mäßig einfach
unterbrechen. Aus dem Konzept bringen.
Absolut.
Sozusagen. Absolut, ja. Ich habe auch echt ein bisschen Angst heute vor dir. Du wirkst heute irgendwie so ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Bin ich aber nicht. Bin ich. Was?
Ja, ich muss heute ein bisschen aufpassen.
Would you please shut up?
Sag mal, apropos.
Ja.
Darf man Trump den Tod wünschen? Das habe ich mich gefragt. Darf man sich klammheimlich freuen, dass er Covid-19 hat oder hatte? Weiß ja keiner so genau. Ich sage nein, darf man nicht. Tut man es aber klammheimlich trotzdem, wenn man ganz, ganz ehrlich ist mit sich. Was würdest du dazu sagen?
Ich glaube, auch man sollte es nicht tun, sich nicht freuen.
Man sollte es nicht tun wollen sogar.
Aber ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, dass die allererste Reaktion, wenn du so eine Nachricht hörst, egal wie sie ausfällt, ob du dich freust, ob du sagst, hat er ja verdient, soll er doch sterben, oder ob du sagst, oh nein, der Arme, der ist ja krank oder so. Jede Reaktion ist erstmal zutiefst menschlich.
Ja.
Und dann kommt es aber darauf an, was du äußerst. Und zwischen deinem ersten Gedanken und der Äußerung, ob nun sozusagen in der Unterhaltung oder auf Twitter, sollte so ein moralischer Filter da sein, durch den dann deine Aussage geht. Also das zeigt sich in so einem Moment, finde ich, stark das moralische Gesetz in dir, um es mal mit Kant zu sagen.
Kant zu sagen, genau.
Nein, aber also wirklich, es ist ja so, für den ersten Gedanken finde ich, wie gesagt, ich meine wirklich erst menschlich und man kann nichts dafür. Aber dann muss man sich schon überlegen, wünsche ich das einem Menschen?
Also mein erster Gedanke war tatsächlich nicht Freude. Das sage ich jetzt nicht sozusagen als Virtue Signaling sozusagen, dass ich so tolle Werte habe, sondern das sage ich, weil mein erster Gedanke war eher Karma is a bitch. Also es war nicht so Freude, sondern so ein Gefühl von Gerechtigkeit. Es wirkt so wie so ein Stück ausgleichende Gerechtigkeit, habe ich gedacht. Weißt du, wenn der Typ, der die Katastrophe so für einen leichten Schnupfen erklärt, auf einmal selber Patient ist, ne? Nein, darfst du natürlich nicht den Tod wünschen, ne? Ich habe, du darfst irgendwie jetzt öffentlich schon gar nicht niemandem jemals körperliches Leid wünschen, weil Rechte und Würde ja auch für diejenigen gelten, und da wird es bei Trump, finde ich, schwierig, die selber anderen diese Rechte und die Würde verweigern. Mhm. Also ein Lügner, der ganz laut Lüge schreit, kann ja am Ende trotzdem Recht haben. Das ist, finde ich, bei diesem Fall so kompliziert. Also du musst einem Menschen, also sozusagen Ethikregeln, auch jemandem zugestehen, der selbst gegen sie verstößt, der sozusagen selber sich nicht so benimmt, wie du das nimmst. Das ist ein hoher Anspruch.
Das ist aber ein sehr hoher Anspruch, ja.
Sehr hoher Anspruch, aber gut, er ist so die Grundlage dafür, finde ich, dass die verbindlichen Spielregeln einer Gesellschaft sich nicht auflösen.
Unbedingt. Also wir haben das ja in ähnlichen Fällen auch, dass diejenigen, die gegen Gesetze verstoßen, gegen die Demokratie verstoßen, die gegen die Demokratie wettern, trotzdem in den Genuss des Rechtsstaates kommen und kommen müssen. Und jetzt, auch das ist ja ein hoher Wert, da muss man sich manchmal zwingen oder sich zwingen, das noch für gerecht zu halten, aber es ist notwendig.
Jetzt sagen natürlich manche, ich habe das bei Twitter auch gelesen, weil ich habe dann auch daran erinnert, dass Michelle Obama sagte, when they go low, when we go high.
Genau.
Also sozusagen, dann sind wir erst recht eine moralische Instanz, wenn die anderen es nicht sind. Dann schrieb eine, das ist so, klingt zwar super, aber das ist so ein bisschen so, als wenn man mit einem Wattebällchen zur Messerstecherei geht. Da sage ich als Waldorfschüler jetzt, auch ein Wattebäuschen kann ja eine Waffe sein. Es kommt auf die Größe und die Festigkeit des Wattebäuschens an. Und Mickey Beisenherz hat was Interessantes geschrieben. Der schrieb, diese krampfhafte Verleugnung jedweder Schadenfreude wirkt eingedenk tausendfacher Verhitlerungen von Saddam Trump. Natürlich etwas unecht und ist Peak Virtue Signaling. Da ist mir echte Häme glatt lieber als diese dünne Anstandslackierung. Virtue Signaling, das zur Schaustellen moralischer Werte, zur Aufwertung der eigenen Persönlichkeit sozusagen. Tugendprotzerei. Hat er recht?
Naja, ich weiß nicht, man muss das ja nicht zur Schau stellen. Ich weiß sowieso nicht, ob man da jetzt, na klar, wenn man das auf Twitter macht, stellt man zur Schau und das ist in der Debatte und man inszeniert sich dann als sozusagen als derjenige oder diejenige, die auf der moralisch richtigen Seite steht. Aber ich würde da mal weggehen von irgendwelchen Inszenierungen. Also ich kann ja jetzt auch nur für mich sprechen und für mich muss ich sagen, ich bemühe mich, nachdem das durch einen moralischen Filter gegangen ist, eigentlich keinem Menschen den Tod zu wünschen, sondern Gerechtigkeit auf irgendeine Art, andere Art und Weise. In dem Fall jetzt Donald Trump, dass er abgewählt wird.
Ich hab tatsächlich auch, mir ging es auch so, also natürlich haben wir diesen moralischen Filter und ich habe aber gestaunt, bei wie vielen Menschen dieser Filter offensichtlich versagt hat, bevor sie getwittert haben. Ich fand das erstaunlich, wie viele Menschen ihre Sehnsucht nach einer vulgären Lösung sozusagen des Trump-Problems auch so verliehen haben. Und zwar Menschen, die zum Beispiel einem Tier aus ethischen Gründen nicht ein Härchen krümmen würden, haben dann massenhaft und millionenfach getwittert, I hope he dies. Ne? Ja. Twitter und Facebook haben wirklich haufenweise Posts abgeräumt, entsprechend, das sei mit den Nutzerregeln nicht vereinbar.
Ja, die haben das ja verboten, ne?
Ja, also, aber das ist bigott, muss man auch sagen, wenn sie vorher Jahre und Monate lang
Trumps Tweets
ja, nicht nur Trumps Tweets, sondern auch die Morddrohung zum Beispiel gegen, was weiß ich, gegen eine Demokratin wie Alexandria Ocasio-Cortez, die dann auch schrieb, sag mal, Twitter, wollt ihr uns damit sagen, ihr hättet das schon die ganze Zeit so machen können oder was, ja? Also ich staune jedenfalls, dass sich beim Thema Gewaltfantasien links und rechts nicht so viel nehmen, nur bei der konkreten Umsetzung liegt rechts halt vorne, muss man einfach sagen. Ne?
Ja. Kann man denn Witze drüber machen? Also es gibt ja nur ein paar Scherzbolde, die dann geschrieben haben, was weiß ich beispielsweise, es ist schön, dass Trump endlich mal was Positives auf Twitter geschrieben hat. Ist sowas erlaubt?
Ja, also wenn es klar als Witz ersichtlich ist, wieder die alte Frage, wenn Satire im Kontext ist Satire erlaubt, außerhalb des Kontexts ist Satire nicht immer zu dechiffrieren für alle, das ist das Problem. Also ich finde, wenn es klar als Witz erkennbar ist, und das ist bei Twitter in der Kürze schon gar nicht immer einfach, dann ist es natürlich auch zulässig. Und mein Problem, und da kommen wir wieder zum Moralischen zurück, wir heißen ja auch Staatsexamen, wenn man es mal aus dem biblischen Kontext betrachtet. Nach biblischen Grundsätzen heißt ja, jemandem was Böses wünschen, schon etwas Böses zu tun.
Absolut.
Es wird nicht unterschieden, Gedanke und Tat sind dasselbe und zwar, obwohl die Bibel selber voll ist von Gewaltfantasien. Ich bin jetzt nicht super bibelfest, aber es gibt im Psalm mit der Zeile, mögen die Übeltäter deiner Kinder an den Felsen zerschmettern. Was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem Bibelzitat und dem Wunsch, Trump möge bitte an Covid verrecken? Der Unterschied ist, dass sozusagen man sich selber klar in die Lage versetzen muss, seinen eigenen Wutausbruch als solchen zu identifizieren und sich selbst von seinen Emotionen zu distanzieren. Das heißt, da sind wir wieder beim Thema Zivilisation und moralischer Filter. Das ist extrem viel verlangt, muss man sagen. Aber es ist die Voraussetzung für alles.
Es ist zumindest die Voraussetzung für Zivilisation.
Richtig.
Im ersten Moment sind wir in einem Naturzustand als Instinktwesen.
Ja.
Und im zweiten Moment müssen wir dann nochmal kurz drüber nachdenken, ob das richtig ist, was wir da denken, bevor wir es äußern oder in Handlungen umsetzen.
Und es erscheint mir immer wichtiger, dass wir die Vernunftbegabung, die uns mitgegeben ist, auch tatsächlich gelegentlich mal einsetzen, selbst bei Twitter.
Glaubst du denn, dass Donald Trump sozusagen diese Erkrankung jetzt in irgendeiner Art und Weise nutzen kann? Oder ist das für ihn ein Nachteil?
Ich glaube, bei Donald Trump gilt, was immer er tut, es gefällt seinen Anhängern und es missfällt seinen Gegnern. Und es ist fast egal. Sie werden immer einen Weg finden, sozusagen jetzt diese Covid-Erkrankung als neues Indiz für die Unverwundbarkeit der Heilsgestalt Trump zu verstehen und zu lesen. Ja. Ich glaube aber inzwischen, dass der Kern seiner Wählerschaft treu, loyal und super, super, super empfindlich ist, aber nicht mehr sehr groß. Sind vielleicht, lass es 38-42% sein. Es wird nicht reichen. Das ist meine Überzeugung inzwischen.
Dein Wort in Gottes Ohren, um nochmal zum Amen zu kommen.
Zum Bibel zurückzukommen.
Oder ich finde, der ehemalige Sprecher von Trump, ich glaube, er war es ja 17 Tage lang oder so, Anthony Scaramucci, hat schön geschrieben, get well and leave soon. Also werd schnell gesund, aber verlasse ganz schnell das Amt. Und ich glaube, das passt es eigentlich am besten so zusammen, was man Donald Trump wünschen sollte.
Apropos wünschen sollte. Christian, wer kriegt dieses Jahr den Literaturnobelpreis?
Darf ich mir das wünschen?
Ja, bitte. Also
wenn du es dir wünschen würdest. Wenn ich es mir wünsche, ich wünsche mir jedes Jahr, wünsche ich mir C.S. Noteboom, ein niederländischer Schriftsteller. Und ich liebe seine Bücher. Er wird es auch in diesem Jahr nicht werden. Aber man kann sich ja trotzdem fragen, auf wen es hinaussteuert. Es gibt natürlich jetzt einige, oder die Vermutung liegt natürlich nah, dass die Jury sich in diesem Jahr vielleicht eine etwas leichtere Lösung aussucht, ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen Ruhe haben.
Nicht wieder Peter Handke, meinst du?
Ja, wobei, das hat man allerdings natürlich auch letztes Jahr auch gesagt, dass nach diesen ganzen MeToo-Skandalen und was da alles war und dass dann 2018 ja der Nobelpreis gar nicht verliehen wurde, und da pausiert wurde. Auch da wurde dann gesagt, 2019, jetzt nach diesen ganzen Krisen und nach dem Pausieren, jetzt werden sicherlich die schwedischen Jurymitglieder eine ruhige Lösung, zwei Nobelpreisträger verkünden, auf die sich alle einigen können. Und dann kam Peter Handke.
Tja, das war nun das Gegenteil.
Das war quasi, ja, genau, der nochmal so der nonverbale Stinkefinger der Jury in Richtung Medien und Publikum.
Man muss
nach dem Motto, ihr habt uns gar nichts zu sagen. Deswegen ist halt dieses Jahr die Frage, ob es, wie gesagt, so eine stille, so eine ruhige, bequeme Lösung wird oder ob sie doch wieder irgendwie aus dem Hut zaubern.
Worin sie ja sehr gut sind, Leute aus dem Hut zu zaubern, die keiner auf dem Zettel hat und auch so recht keiner auf dem Zettel haben wollte. Das muss man auch mal sagen. Also die Liste der Überraschungen ist doch relativ groß. Bei Peter Handke nur ein Satz dazu, weil das vielleicht nicht mehr alle auf dem Zettel haben. Peter Handke, der den Preis trotz seiner pro-serbischen Einlassungen im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg bekommen hat, was sehr umstritten war und es eher eine politische Preisvergabe war als jetzt sozusagen rein literarisch.
Ja, beziehungsweise, das war ja so ein bisschen die Diskussion, ne, ob man jetzt den Schriftsteller Peter Handke bewertet. Da haben seine Befürworter gesagt, wenn man auf den Autor, auf den Dichter Peter Handke schaut, dann ist das wirklich eine angemessene Ehrung. Wenn man aber die literarische und intellektuelle Person als Ganzes bewertet und da dann auch seine politischen Äußerungen oder literarische Werke über das ehemalige Jugoslawien, aber trotzdem sind es natürlich politische Äußerungen. Der hat auf der Beerdigung von Milosevic gesprochen, ja, und. Da kann man natürlich dann berechtigte Zweifel haben, ob das eine gute Entscheidung war. Da so verlief ja die Diskussion. Werk?
Autor oder Werk, sind beides zu trennen im Kopf oder nicht? Genau. Im Prinzip die gleiche Debatte wie bei MeToo. Kann man Woody Allen-Filme noch sehen, ohne zu wissen, dass Woody Allen schwere Vorwürfe gemacht werden und so weiter.
Ja.
Ich finde das immer so ein bisschen beim Literaturnobelpreis speziell so ein bisschen komisch. Es sitzen nur Skandinavier in der Jury. Die Jury hat einen irrsinnigen Skandal hinter sich mit den Vorwürfen gegen den Ehemann eines Jurymitglieds. Müssen wir jetzt nicht im Einzelnen wieder. Aber ich finde, dass gerade... Ja, danke. Ich finde, dass gerade die Nobelpreis für Literaturjury immer so was Verkrampftes hat, findest du nicht? Also es gibt das schöne Wort von Arno Schmidt, dass derjenige, der den Literaturnobelpreis bekommt, immer so ein bisschen mit dem Stigma der Mittelmäßigkeit behaftet ist.
Das sagt aber auch einer, der ihn nicht bekommen hat.
Ja, ne? ist richtig. Es haben ihn aber sehr, und das meine ich mit diesem Verkrampften, überraschend viele, die ihn selbstverständlich hätten bekommen müssen, nicht bekommen.
Ja.
James Joyce, Virginia Woolf, John Updike, Marcel Proust, Nabokov, Kafka, Ezra Pound, Döblin, die haben ihn alle nicht gekriegt. Und stattdessen haben ihn Leute gekriegt, jetzt sag du mir mal bitte.
Bei S.R. Pound bin ich aber auch ehrlich gesagt sehr froh.
Okay, nein, im Ernst. Also es ist doch tatsächlich manchmal so, dass man denkt, also sag mal, findest du nicht? Also dass die ersten als Preisträger, ich muss das jetzt nicht im Einzelnen, aber da gibt es Leute bei, die sind doch längst vergessen. Allein bei den deutschsprachigen. Paul Heise, kennst du den? Rudolf Eucken?
Das Interessante ist ja, dass der erste deutsche Literaturnobelpreisträger ein Historiker war.
Ja, ich weiß.
Theodor Mommsen.
Theodor Mommsen, genau. Und ein Philosoph folgte dann, Rudolf Eucken, der berühmte Herr Eucken, 1908. Es gab wie viele deutschsprachige bisher?
Oh.
15.
15? Deutschsprachige.
Deutschsprachige, nicht Deutsche.
Ja, okay.
Ein Schweizer mit Spitteler und Elias Canetti, der zählte sich als Halbschweizer, weil er viel erlebt.
Ja, drei Österreicher. Ich glaube, Hermann Hesse war zum Zeitpunkt auch Schweizer Staatsbürger.
Ja, er war aber dann deutschstämmig. Also die deutschen vereinnahmen ihn für sich und die Schweizer auch. Und drei Österreicher, Jelinek, Handke und Canetti.
Canetti, ja. Also da ist man tatsächlich manchmal überrascht, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, also Olga Tokarczuk in der literarischen Welt war bekannt, Kazuo Ishiguro, Kannte man Bob Dylan, war natürlich immer eine große Diskussion, Songwriter, Alice Munro und Mario Vargas Llosa und so. Das sind schon, waren in den letzten Jahren eigentlich schon mehr Namen, die man kannte, als die man nicht kannte. Aber natürlich ist die Jury immer mal wieder gut, dann doch einen Dichter auszugraben, den man nicht kannte. Und das muss ja auch nicht unbedingt immer schlecht sein, wenn man ihn nicht kennt. Harold Pinter zum Beispiel, den britischen Dramatiker, kannte man, aber ob er nur unbedingt Nobelpreis würdig ist gegenüber Philip Roth beispielsweise, würde ich jetzt auch zu bezweifeln wagen.
Gerade bei Dramatikern ist es oft umstritten, wie bei Dario Fo damals ja auch, der sozusagen eher Gaukler und Zirkusmensch und wie soll ich sagen, ja sozusagen ein Clown der Sprache. Apropos Le Clisio, da ist mir eingefallen, die Jury, ne?
Ja.
Die begründet ja immer ihre Urteile auf eine Weise, wie das nur die Jury des Literaturnobelpreises kann.
Und Hast du da was rausgesucht?
Ja, bei Le Clisio schrieb sie, der Preis gebühre dem Verfasser des Aufbruchs, des poetischen Abenteurers der sinnlichen Ekstase, dem Erforscher einer Menschlichkeit außerhalb und unterhalb der herrschenden Zivilisation. Unterhalb der Zivilisation. Mhm. Ja? Ich habe mir ein paar Jury-Begründungen einfach zum Spaß nochmal angeguckt. Ja,
lass doch nochmal anhören.
Mache ich. Und ich habe festgestellt, die haben offensichtlich nicht mehr alle Kekse in der Dose. Weil die schreiben, da muss auf jeden Fall, müssen die Worte ausloten, menschlich und Abgründe drin vorkommen, das ist klar.
Das ist klar.
Ja? Also William Golding zum Beispiel bekam den Preis 83 für seine Romane, die mit der Anschaulichkeit realistischer Erzählkunst und der vieldeutigen Allgemeingültigkeit des Mythos menschliche Bedingungen in der heutigen Welt beleuchten. So, jetzt weißt du Bescheid.
Beleuchten ist auch immer gut.
José Saramago, 98, der mit Gleichnissen, getragen von Fantasie, Mitgefühl und Ironie, ständig aufs Neue eine entfliehende Wirklichkeit greifbar macht. So, weißt du Bescheid.
Okay. José Saramago übrigens ein sehr guter Literatur-Nobelpreisträger, wie ich finde.
Sehr würdig. Dann hier der Südafrikaner.
J.M. Coetzee.
Coetzee? Ich wollte dich gerade fragen, wie man es ausspricht. Coetzee,
Würde ich sagen.
Da schrieb die Jury, dass er in zahlreichen Verkleidungen die überrumpelnde Teilhabe des Außenseitertums darstellt. Was ist denn jetzt bitte eine überrumpelnde Teilhabe?
Eine überrumpelnde Teilhabe ist eine Beschreibung von Menschen beim Pogo.
Ja, ich würde sagen, das ist
gemein. Das ist, wenn Menschen beim Pogo-Tanzen einfach dabei sind, ist es ja eine überrumpelnde Teilhabe.
Na, oder es ist so, wenn die dieses Twister-Spiel spielen. Also wenn ein Knie ist praktisch oben links und das andere Knie ist unten rechts. Mhm. Und dann purzeln sie übereinander, dann spielen sie Twister mit überrumpelnder Teilhabe.
Ja. Ne? Twister, das ist aber schöne Erinnerung.
Olga Tokarczuk kriegt den Preis für eine erzählerische Vorstellungskraft, die mit enzyklopädischer Leidenschaft Grenzüberschreitungen als Lebensform darstellt.
Grenzüberschreitungen, weißt du, auch immer wichtig.
Und unvergessen Günter Grass 1999, weil er in
munter schwarzen Fabeln
das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet hat.
So, wahrscheinlich gibt es da so einen einarmigen Banditen, so einen Automaten an der Wand.
Ja.
Und dann haust du da zwei Kronen rein und dann einmal den Hebel nach unten und dann kommt da unten so ein Text raus.
Der Laudatio-Generator. Du hast drei Zeilen, drei Rollen mit Wörtern praktisch und dann kommt das aber raus.
Genau.
Es ist ein
so wie diese, was man früher gespielt hat. Einer mal den Hut und einer die Augen, einer den Oberkörper und so wird das dann zusammengesetzt. Ich glaube, das gibt es doch, diesen Wortautomaten, von wem gibt es den denn? Tim Ulrich?
Fürs Feuilleton gibt es den, glaube ich. Fürs Feuilleton gibt es den. Also es ist immer schlimm, wenn eine Jury, die versuchen ja offensichtlich eine höhere Durchdringungstiefe zu erreichen als der Autor selbst sozusagen, landen aber im Schwurbelistischen. Hast du schon einen Nobelpreis gekriegt?
Ich?
Ja?
Nö, aber...
Bist du zu jung?
Nein, zu jung ist man da nicht.
Ich hätte...
Du würdest nicht?
Hättest
du fertig?
Hätte ich fertig. Soll ich vorlesen?
Ja, bitte.
Ja, pass auf, hab ich für dich geschrieben. Der jüngste Preisträger übrigens, 41 Jahre alt, Rudyard Kipling.
Ja.
Dschungelbuch. Ich habe die Laudatio für dich fertig, die geht so. Christian Tetz.
Ja.
Verzerrt mit sinnlichem Zeitbewusstsein die vielfacetierten Schichtungen der Welt zu einer klarsichtigen Wirklichkeit, in der sich einem dechiffrierenden Tautropfen der Poesie gleich die munterschwarze, grenzüberschreitende Absurdität als künstlerische Aufrichtung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Verlassenheit spiegelt.
Das ist so schön, da tropft glatt eine Träne der Rührung auf meinen Frack, in dem ich hier gerade stehe.
Diese Laudatio kannst du gerne haben, die kannst du immer nehmen.
Wunderbar, ich würde dir nur ganz kurz noch sozusagen auf die Frage von vor 10 Minuten antworten. nicht nur, wen ich wünsche. Ich wage jetzt mal einen Tipp. Wie gesagt, es wird ja jemand dann vielleicht doch oder wahrscheinlich doch, auf den sich alle einigen können. Also wird es Margaret Atwood.
Oh,
Und bei Ladbrokes, die ja jedes Jahr die Buchmacher jedes Jahr wetten, da ist die Französin Marie Scondé vorne vor Ludmila Ulitskaya. Und dann eigentlich zu dem Philip Roth unserer Zeit, Haruki Murakami, der ja auch jedes Jahr genannt wird. Genau. Wir werden es sehen, am Ende wird es wahrscheinlich wieder irgendwie ganz anders. Am Donnerstag um Punkt 13 Uhr öffnet der ständige Sekretär Mats Malm die große Türen in der Stockholmer Altstadt, tritt vor die Presse und begründet ganz kurz, wer diesjähriger Literaturnobelpreisträger ist.
Oder bitte Trägerin, denn es sind bisher von 101 Männer und wie viele Frauen? 15. Es ist ein Elend.
Hast recht, es war jetzt, es sollte in dem generischen...
Jetzt bin ich gespannt. Kommt da noch was?
Nobelpreisträger war als Genus gemeint, nicht als Sexus.
Ja. Man soll sich mitgemeint fühlen.
Ja, aber du hast natürlich recht. Also welche Preisträgerin oder welcher Preisträger ist
richtig.
Margaret Atwood wäre ja eine Frau.
Margaret Atwood wäre eine Frau, ja, wäre ein Treffer. Genau, Murakami dagegen, nun ja.
Auf jeden Fall wird es kein Europäer, glaube ich. Es waren ja zwei Europäer letztes Jahr.
Ist richtig.
So, jetzt aber Schluss mit dem Literaturnobelpreis.
Ja, es geht ein bisschen in die Richtung auch trotzdem alte männliche Europäer.
Ja.
John Lennon wäre in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden.
Ja,
und ich mich
am
gefragt,
9. Oktober.
Ja, und ich habe mich gefragt, was das wohl heute für ein Typ wäre. Ob der wohl sozusagen die Leute irgendwie glücklich macht oder ob der die furchtbar nervt, ob das so ein überheblicher Moralist wird oder so ein Fensterrentner für Besserverdiener, weißt du, wie Gabor Steingart oder Dieter Nuhr oder so. oder so eine coole Sau, jenseits von Gut und Böse, bisschen wie Lindenberg, nur noch eine Nummer größer. Es könnte sein, dass er heute nerven würde. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, der würde uns gut tun. So, weißt du, in so einer Welt voller abgezockter Pragmatiker und kleingeistigen Gierhälse wäre so ein Lennon, so ein Träumer, der sagt, pass auf, Idealismus ist irgendwie zwar jetzt nicht cool oder so und ist irgendwie bis aus der Mode gekommen, aber einer, der so ein bisschen an das große Ganze erinnert. Und dass so eine Gesellschaft sich auch darüber Gedanken machen muss, nicht nur, was sie nicht sein will, sondern auch, was sie sein will. Ich glaube, der würde uns heute gut tun, oder?
Ja, würde er bestimmt, aber er würde, glaube ich, auch nerven. Also ich weiß nicht, ich denke so ein bisschen an Reinhard May, den ich musikalisch und von seinen Texten her liebe, der mir dann aber irgendwann mal, als er auch noch häufiger in Talkshows eingeladen war, mit seinem sehr moralischen und moralinsauren Gerede doch irgendwann auf die Nerven ging. Und am Ende und auf der anderen Seite muss man sagen, er hat natürlich genau das Richtige gesagt. In dieser Phase der Neoliberalisierung der Zeit, als die Deutschland AG gegründet wurde und so weiter, und man dann über Gewerkschaften und die sogenannten Gutmenschen und so weiter lachte, da ist natürlich so ein Reinhard May auch weggelacht worden. Und eigentlich merken wir heute, sind solche Typen eigentlich diejenigen, die uns gut tun würde, wie du es sagst, weil sie halt, nette Dinge sagen, weil sie konsensuale Dinge sagen, weil sie an die Gemeinschaft und die Gesellschaft denken und nicht antagonistisch und kriegerisch und ausbeuterisch und welche Adjektive einem jetzt noch so einfallen. Aber und John Lennon, wäre vielleicht auch so einer, das stimmt.
Wir haben ja über Hannes Wader auch schon mal gesprochen hier und das ist ja so ein ähnlicher Fall, nur eben auf internationaler Ebene. Ich glaube, ich finde immer das Tolle an so lebenden Legenden, dass sie halt einfach keine Eigeninteressen mehr verfolgen, sondern dass sie sich den Luxus leisten, über das Große sozusagen nachzudenken. Und na klar, natürlich wäre das irgendwie peinlich, wenn der heute bei Twitter irgendwie rumtwittert oder angekettet im Hambacher Forster irgendwie mitmischt oder so. Das will keiner sehen, ne? Aber er war halt auch in erster Linie Musiker. So, und diese Politaktivistenzeit mit diesen wirklich dämlichen Bad Insta und diesem ganzen Quatsch, diesen Bergism-Sack-Geschichten mit Yoko Ono und dem ganzen Kram, das war eine relativ kurze Phase. Oder dieses furchtbare Foto, wo er sich nackt und in fötaler Haltung an sie kuschelt wie so ein metrosexuelles Eichhörnchen. Du weißt, welches Bild ich meine.
Ja, das war glaube ich, das zweite Soloalbum, glaube ich.
Ne? Er war ja Musiker und er sagte zu Fans, die an seiner Haustür klingeln, was wollt ihr von mir? Ich bin bloß Musiker. Also ich bin jetzt hier nicht Jesus oder so. Und ich glaube, so ein Typ, der wäre, glaube ich, kein ätherischer Heiliger, so ein Dalai Lama für den Westen oder so. Das ist ja Bono auch schon. Also das muss ja Jen Lennon, den brauchst du ja. Die Rolle ist ja besetzt sozusagen. Ich glaube, der wäre so ein Dickschädel, Institutionenhasser, so ein alter Liverpooler Querkopf, der einfach Lügen ablehnt und der Unehrlichkeit ablehnt und dem einfach so Primadonna-Politiker komplett auf die Nerven gehen und der das auch eben auch sagt. Ich finde das, ich glaube, wir könnten ihn heute echt, echt gut gebrauchen.
Aber es kann durchaus sein, natürlich ist er Musiker, dass er ganz einfach, so ähnlich wie es Paul McCartney ja auch macht, sich mehr oder weniger zurückzieht und ab und zu dann mal wieder auftaucht und ein bisschen Musik macht, vielleicht nochmal ein Album aufnimmt. Ich meine, Yoko Ono, vielleicht hätten sie sich bis heute vertragen.
Vielleicht würden sie auch, vielleicht hätte er auch irgendwann gesagt, dass sie nicht singen kann, also möglicherweise nach 10, 12, 15, 20 Jahren.
Das glaube ich nicht.
Meinst du, das wird er bis heute durchziehen als Kind?
Ja. Ja.
Nein, genau. Und der sich wie Paul McCartney einfach an sich selbst erfreut. Also das meine ich jetzt gar nicht im sexuellen Sinne, sondern das meine ich im musikalischen und im, im legendenhaften Sinne. Ja. Dieses wunderbare Special von Carpool Karaoke mit ihm ist ja sensationell.
Mit Paul McCartney.
Ja, mit Paul McCartney.
Das ist wirklich rührend.
Wirklich rührend.
Rührend, und ich
habe ehrlich gesagt auch ein Tränchen verdrückt.
Ich an der mehr Stelle. Sogar. Aber ich hatte keinen Frack
an. An der Stelle, als er gesagt hat, dein Vater ist dabei. Da bin ich ganz weich geworden.
Ja.
Also, aber wir können ihn gut gebrauchen und natürlich war Kitsch im Spiel. Und ja, Imagine ist eine anstrengende, naive Weltverbesserungshymne. Es ist alles richtig. Aber jemanden, der sozusagen diese Chuzpe nochmal mitbringt und der sozusagen aus der Warte der lebenden Legende diese Welt bewertet.
Mhm. Aber wollen wir lieber vielleicht jemanden, der sich von einem nervenden Weltverbesserungslied vielleicht dazu bringen lässt, auch ein bisschen besser zu sein, zur Welt zu sein oder zu seinen Mitmenschen.
Was meinst du, Herr Delling?
Oder
kommt jetzt das nächste Thema?
Nee.
Ach so.
Nee, oder, also ich meine, oder, also wir haben, wie gesagt, wir haben solche Typen lange verlacht und heute haben wir Trump.
Ja, genau. Und wir müssen uns entscheiden, welche moralischen Instanzen wir akzeptieren. Ne? Heiner Geißler und Schmidt sind tot.
Ja.
Harald Schmidt sagt nichts mehr Vernünftiges.
Ja.
Und dann ist sozusagen auch, es ist eine große Vakanz im Sinne der Transzendentalität entstanden. Wir sind wieder bei der transzendentalen Obdachlosigkeit.
Mhm.
Und wir können jede lebende Legende, die einigermaßen für das Gute steht, wirklich gebrauchen.
Mhm. Ich denke so ein bisschen, hast du den Film, ich glaube, er hieß Yesterday, gesehen, als sie, in dem quasi die Beatles vergessen waren und ein sehr erfolgloser Musiker plötzlich merkt, er ist ungefähr der Einzige, der sich an die Beatles-Songs erinnert. Nicht ungefähr, sondern er ist der Einzige, der sich an die Beatles-Songs erinnert und plötzlich eine ganz große Karriere startet mit den Songs, die er aber eigentlich geklaut hat. Aber daran erinnert sich keiner. Und dann, da fährt er doch zu John Lennon.
Richtig.
Der natürlich,
dem alten John Lennon.
Zum alten John Lennon, der ja aber niemals der richtige John Lennon war, weil es die Beatles ja nicht gab, sondern ein älterer Herr ist, der an der Küste mit seinem Häuschen und seinem Garten sitzt und da lebt und den habe ich so ein bisschen vor Augen.
So ein knolliger Althippie, der da seine Rübchen anbaut und so, ne? Genau. Ja, genau. So ähnlich stelle ich mir auch vor.
So wäre das.
Und einmal im Jahr zieht er seinen guten Anzug an und setzt sich in irgendeine Talkshow, alleine, bei Anne Will oder so, und sagt einmal eine Stunde lang, was für dieses Jahr sozusagen allgemeingültig ist.
Ja. Weißt du, wer auch am 9. Oktober Geburtstag hat?
Na?
John Lennons Sohn.
Sean.
Ja, Sean Lennon. Sean Lennon hat auch am 9. Oktober. Das finde ich immer schön, wenn man das so hinkriegt.
Ja.
Und was ich auch, was ich nicht wusste, was ich jetzt so gefunden habe durch Zufall, ist, dass John Lennon und Yoko Ono mal eine 50-minütige Unterredung 1969 mit dem kanadischen Premierminister hatten. Und das war Pierre Trudeau,
der Vater von Justin.
Von Justin Trudeau.
Ja. Justin, bitte.
Was habe ich gesagt?
Justin.
Justin Trudeau. Ja, würde ja auch Sinn machen. Macht ja Justin.
Justin Trudeau.
Trudeau.
Ja. Ja. Sag mal, apropos sympathischer junger Kerl.
Ja, danke.
Jetzt meinte ich ausnahmsweise mal nicht.
Ach so.
Nein, ich habe eine Serie gesehen, die ich allen, die uns zuhören, und das dringend ans Herz legen möchte. Also allen beiden. Also allen 13.
Hallo Mama.
Nein, es sind mehr und darüber sind wir auch froh.
Sehr froh.
Ja. Es ist die Serie Parlament. Es ist kein echter Geheimtipp mehr. Er läuft bei ARD One und in der ARD Mediathek. Es ist ja praktisch die EU als Comedy-Show. Es ist eine wirklich schöne Geschichte eines sympathischen jungen Kerls, der für einen sehr dämlichen französischen EU-Parlamentarier arbeitet. Und es ist ja im Grunde so eine Liebeserklärung an diese International Community in den langen Gängen der Bürokratie in Brüssel, die da aus aller Herren Länder zusammenkommen und viel schlauer sind als die Abgeordneten, für die sie arbeiten. Und ich finde, das ist eine wirklich schöne Geschichte. Es klingt erstmal schwierig, eine Satire über die EU. Das klingt wie so ein SPD-Wahlwerbespot zur Europawahl. So zwangsentkrampft irgendwie. Aber es ist bei allen Klischees und bei allen Spielereien und so weiter, einfach eine sehr schnelle, kluge, niedliche französische Serie, die man wirklich gut gucken kann. Und ich habe am Ende was gelernt.
Eine deutsch-französisch-belgische.
Deutsch-französisch-belgische Koproduktion.
Man lernt auch was, was mich so ein bisschen am Anfang gestört hat, ist, dass der Sammy, also der Assistent dieses sehr faulen EU-Parlamentariers, da hinkommt und von nichts eine Ahnung hat. Also der weiß nicht, was eine Verordnung ist. Der weiß nicht, was der Unterschied zu einem Gesetz ist. Der weiß nicht, wie irgendwie die einfachsten Dinge da im EU-Parlament abläuft. Und so einer wird Assistent eines EU-Parlamentariers. Da muss ich sagen,
unglaubwürdig.
Das ist unglaubwürdig, dass da startet diese Serie mit dieser Person zu tief. Also dass sich Neulinge da nicht auskennen, dass sie sich erstmal orientieren müssen in diesem ganzen Dschungel und so. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Und das hätte man aber anders darstellen können. Und nicht mit so einer fast schon Idiotenfigur, der da hinkommt und wie gesagt von nichts eine Ahnung hat und plötzlich dann aber Anträge stellen muss an seinem ersten Tag. Und das ist mir ein bisschen zu
comedy-mäßig. Dramaturgisch ist er natürlich Stellvertreter des Zuschauers, der am Ende, wenn wir ehrlich sind, gar nichts weiß über die Abläufe in der EU.
Ja, aber, aber ich werde aber nicht Assistent eines Parlamentariers.
Ich bin bei dir, er hätte vielleicht vorher mal googeln können, auch in der Geschichte, wie das eigentlich abläuft. So. Trotzdem ist es, finde ich, fantastisch besetzt mit Christiane Paul als garstiger Lobbyistin, sozusagen Söldnerin der Interessen, die für alle arbeitet, die sie bezahlen, oder diesem rätselhaften EU-Bürokraten da, der im Hintergrund die Fäden spinnt, Emmon. Und dieser wirklich ganz toll besetzten britischen Assistentin, die ganze Zeit mit sich kämpft, und das kommt später noch, ob sie zu Facebook quasi ins Reich des Bösen wechseln soll oder nicht.
Aber es jetzt ist, nicht spoilern, ja?
Nein, ich spoilere gar nichts. Ich sage nur, es geht am Ende auch sehr viel um Haie. Und das ist natürlich eine Metapher.
Ist natürlich eine Metapher, denn das
Haifischbecken.
EU-Parlament
ist ein Haifischbecken. Und es ist ja sogar ein doppeltes Haifischbecken, und da machen sie sich sehr schön darüber lustig, dass es Straßburg im Grunde nur wegen der Franzosen gibt. Und eigentlich natürlich alle in Brüssel bleiben könnten und sie nicht einmal in der Woche für 3 Tage umziehen müssten. So ein Quatsch.
Ja.
Und schön. Es gibt eine ganz tolle, das lass mich eben noch sagen, eine Bitte. Ganz tolle Pro-Brexit-Abgeordnete, eine total überdrehte, überzuckerte Britin, die wirklich eine ganz tolle Rolle ist. Also wirklich, es ist eine charmante, es ist kein tiefgründiger Politvorgang, aber es hat tolle Sätze, ne? Also Michel, dieser dumme Abgeordnete aus Frankreich, der dann sagt, ich bin seit 3 Jahren hier, da kann ich jetzt nicht nachfragen, wie das läuft. Das ist wie ein Sechsklässler, der nicht lesen und schreiben kann. Ja,
genau. Auch das ist natürlich ein bisschen klischeehaft.
Ja, nein, wirklich.
Ja,
und die Deutschen essen gerne Wurst.
Ja. Und die Kommunisten, die kommunistische Fraktion hat die Ost-Berlin-Anzüge an. Und
natürlich.
Naja.
Der deutsche Abgeordnete aber ist so ein metrosexueller, wie soll ich sagen, Wurstfreund und undurchsichtiger Typ mit starkem Akzent. Es ist schon, also, es ist ein fröhliches Spiel mit Klischees, aber es ist auch sehr, es ist sympathisch.
Ja, also sehr sympathisch finde ich, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es eigentlich weitgehend in Englisch und Französisch und halt auch anderen Sprachen, die gesprochen werden in Brüssel, gefilmt ist und man halt Untertitel gucken kann, wenn man möchte oder nicht. Aber es ist halt so ein Sprachengewirr, das auch in Brüssel herrscht. Und das macht es sehr, sehr nah, finde ich.
Richtig. Die Taz hat geschrieben, solange es solche Serien gibt, ist Europa nicht verloren. Und auch wenn die Taz viel Quatsch schreibt, wenn der Tag lang ist, da hat sie recht, finde ich. Schließ mich an.
So.
Ja.
Also ein kleiner Tipp, wie man die nächsten Tage verbringen kann. In diesem Jahr an Ereignissen doch nicht armen Jahr 2020.
Nein, das kann man so nicht sagen. Was in diesem Jahr passiert ist, reicht für 3 Jahrzehnte, glaube ich, eigentlich, ne? Oder?
Eigentlich schon, ja. Und es ist ja noch nicht mal vorbei.
Es ist Oktober, das muss man sagen.
Also es hat noch 3 volle Monate Zeit, das Jahr.
Umgerechnet in richtige Jahre sind das ungefähr 15 bis 20 Jahre, die noch fehlen.
Hm. Also man muss ja sagen, wenn wir uns erinnern, wie dieses Jahr losging, ne, mit dem Neujahrsfest und vielen Zeitungen und auch anderen Medien, die gesagt haben, jetzt kommen die 20er Jahre wieder. Erinnert ihr euch an die 20er Jahre? Und so sah die Mode aus. Und aber so war auch die Konstellation innenpolitisch. Und die Nationalsozialisten wurden immer stärker. Und die Weimarer Republik drohte zu zerbrechen und zerbrach am Ende dann ja auch. Und.
Ja.
Und dann kam das Jahr 2020, streckte einmal, zweimal und dreimal die Zunge raus und sagte, nee, so wird das ja nicht. Also wir haben begonnen mit einer
Bombenpflicht,
ob es einen dritten Weltkrieg gibt.
Bombenpflicht. großes Thema im Frühjahr, Bonpflicht und das Ende der Lindenstraße. Das waren die wichtigen
ja,
Themen.
Ja, aber dann hatten wir, ja, genau. Und jetzt war plötzlich die Krise zwischen den USA und dem Iran, die dann gleich als möglicher dritter Weltkrieg bezeichnet wurde. Dann kam Corona, Kobe Bryant ist gestorben, was natürlich für die amerikanische Sportwelt jetzt nur Problem ist, aber trotzdem auch ein großes weltweit rezipiertes Ereignis.
Du willst jetzt nicht alle Ereignisse des Jahres
aufzählen. Wir haben die Waldbrände.
Und damit endet die
bürgerkriegsähnliche Zustände wegen Rassismus in den USA. Die Amigos haben ein neues Album rausgegeben.
Ist gut.
Es gibt eine Katastrophe nach der anderen.
Es gibt diesen schönen Witz: im Moment treffen sich zwei Historiker im Jahr 2050. Sagt der eine: Ah, hallo, Herr Kollege. Ja, mein Fachgebiet ist das Mittelalter. Was ist denn Ihr Fachgebiet? Meins ist das Jahr 2020. Ach, das ist interessant. Auf welche Woche haben Sie sich spezialisiert? Genau. Ich frage mich wirklich, wie Jahresrückblicke jetzt im Fernsehen am Ende des Jahres aussehen sollen. Du kannst ja jetzt nicht, wenn du jetzt Günther Jauch bist und du musst jetzt irgendwie, Menschenbilder, Emotionen planen, da kannst du ja jetzt nicht kommen mit irgendeiner Geschichte von einem Auto, was in den Dachstuhl geflogen ist. Nee. Du hast ja im Grunde keine Sekunde Zeit für Banalitäten.
Nee.
Und
Wir uns das nicht immer gewünscht? In den letzten Jahren, also ich nicht, aber ehrlich gesagt, ich hatte immer genau Angst davor, weil ich habe so viele gehört in den letzten 20, 30 Jahren, die immer gesagt haben, es ist alles so ereignislos und damals war doch alles viel spannender, dann kamen so Leute wie Tristesse Royale, so Schriftsteller, die dann so ein fast
zelebrierte
die Stimme des Ersten Weltkriegs wieder herbeigequatscht haben und gesagt haben, jetzt muss aber endlich mal wieder ein bisschen was passieren und. Und ich habe immer gedacht, seien wir doch über jedes Jahr froh, in dem es relative Ereignislosigkeit gibt.
Seien wir über den Platz, den wir in unserem Geschichtsarbeitsspeicher im Kopf hatten,
Seien
wir über den froh. Denn meiner ist ehrlich gesagt voll. Also mein Arbeitsspeicher für größere Vorgänge ist mehr als ausgelastet. Der flackert im orange-roten Bereich. Weißt du noch die Diskussion, das Ende der Geschichte? 1992?
Ja, Francis Fukuyama.
Francis Fukuyama, und der dann sozusagen die These vertrat, muss man vielleicht kurz erinnern, dass die sozialistischen Staaten sich bald einigen würden auch auf die Prinzipien der Marktwirtschaft, dass Demokratie und freie Märkte sowieso sich am Ende durchsetzen und dafür auch eine große Ruhe ins Spiel kommt, ist natürlich Quatsch in dem Sinne, dass die Marktwirtschaft sehr viel Elend, Ungleichheit und Ungerechtigkeiten produziert und das selbstverständlich verarbeitet wird. Aber er hat 25 Jahre später in der Zeit nochmal gesagt, dass er am Ende recht haben wird. Dass also die bessere Staats- und Wirtschaftsform die liberale Demokratie ist. Und dann kommt das Jahr 2020, wie du schon sagtest, und hebt einmal den Mittelfinger und sagt, Freunde der Nacht, wir haben noch ordentlich was zu tun.
Ja, und wir können ja gar nicht sagen, wir dürfen gespannt sein, wie dieses Jahr zu Ende geht, sondern man muss ja wirklich sagen, wir müssen gespannt sein. Dies ist jetzt erstmal das Ende der Geschichte der 7. Folge des Podcasts Staatsexamen. Es verabschieden sich Christian Theetz
und Imre Grimm. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.